Geschwister, liebe Gäste, wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, dass ihr das Lied gerade auch mit ganzem Herzen mitsingen konntet. So schön, ja? Wo können wir ruhen? Wo gibt es einen anderen Ort, wo wir ruhen können, als im Lamm, ja? Im Blute des Lammes, in diesem Opfer, wie Peter auch vorhin gesagt hat, ja, das bessere Opfer. Das ist der Titel auch der Predigt. Er ist das weitaus bessere Opfer, grenzenlos, unendlich bessere Opfer und das einzige auch, das wir haben. Und darin wollen wir lernen, auch zu ruhen, zu ruhen. Wir wollen uns heute einen Text angucken in Hebräer. Im Hebräerbrief Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Diejenigen, die eine Bibel dabei haben, schlag gern mit mir auf. Hebräer Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Genau, ich werde diese Verse vorlesen und dann anschließend noch ins Gebet gehen. Und danach gehen wir Vers für Vers durch. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die hinzunahenden vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Ausübenden einmal gereinigt kein Gewissen von Sünden mehr gehabt hätten. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Während er vorher sagt: Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, damit er das Zweite aufrichte. Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ich würde gern noch beten. Herr Jesus, wir sind auch hier wieder erneut sehr, sehr abhängig von dir, dass du uns dein Wort offenbarst, dass du uns zeigst, was mit dieser Stelle, mit dieser Passage hier gemeint ist, dass wir dieses Wort verinnerlichen, dass wir verstehen, dass du das weitaus bessere Opfer bist. Herr, aber du musst es durch den Geist wirken in unsere Herzen. Du musst unsere Augen öffnen, Herr, für dein Wort, denn es ist ein lebendiges Wort, Herr. Und so will ich dir auch meine Schwachheit bekunden und dich bitten, Herr, dass du mich gebrauchst, Herr, um ein Sprachrohr zu sein heute und wir als Geschwister hier erbaut, ermutigt, getröstet werden, auch ermahnt. Zu deiner Ehre. Amen. So wie ich es immer handhab, gehen wir immer Vers für Vers durch, ja, und schauen, was die Verse hier bedeuten. Lasst uns die ersten beiden Verse lesen. Nochmal. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die ihn Zunahenden vollkommen machen. Der Hebräerbriefschreiber, er zeigt an mehreren Stellen, dass das Gesetz im Alten Testament, insbesondere diese 613 Gebote, ja, in den fünf Büchern Mose, dass diese Gesetze Schatten sind, Bilder sind, Abbilder sind, ja, aber nicht das Eigentliche, nicht das Original. Sie weisen auf etwas Größeres hin, auf das Wahrhaftigere, auf das Größere. Und ich will euch kurz ein bisschen dafür sensibilisieren, wie der Hebräerbriefschreiber das immer wieder sagt. Immer wieder, wenn er über das Alte Testament spricht, über diese ganzen Opfergesetze, er sagt immer wieder, es sind Abbilder, es sind Schatten, Vorausschattungen. Schaut mal, Hebräer Kapitel 8, Verse 1 bis 5, ich will euch das kurz vorlesen, damit wir so ein Gespür dafür bekommen. Hier sagt er, die Summe dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, die der Herr errichtet hat, nicht der Mensch. Wir sehen, hier geht es um was Größeres, um was Himmlisches. Denn jeder hohe Priester wird dazu bestellt, sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, was er darbringt. Wenn er nun auf der Erde wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten. Denn sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Wir hören wieder raus, Schatten, Abbilder, Muster. Ja? Es gibt was Größeres. Es gibt das Original, das Himmlische. Schaut mal her, Kapitel 9. Lese ich nur zwei Verse vor, ab Vers 11. Da sagt er, Christus aber, gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen. Ja, mit der größeren, vollkommeneren Hütte, nicht die auf der Erde, im Himmel. Schaut mal her, im gleichen Kapitel, Verse 23 bis 24. Müsst gar nicht viel blättern, ja? Es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmeln hierdurch gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Ich denke, das ist für euch keine neue Wahrheit, zu sehen, dass das Alte Testament viele Abbilder enthält, Vorausschattungen auf das Original. Wenn, ihr kennt sicherlich das Beispiel, wenn ihr meinen Schatten selbst anschaut, man sieht hier ein bisschen, ja, dann erkennt ihr einen gewissen Umriss. Ihr kennt eine gewisse Form von meinem Schatten. Ihr seht ungefähr den Umriss meines Kopfes. Ihr seht vielleicht, was ich für eine Nasenlänge habe, ja, welche Größe ich habe. Also ihr bekommt begrenzt Informationen, nicht wahr? Ihr kriegt begrenzt Informationen über mich, aber nicht die ganze Information. Ihr könntet anhand von dem Schatten nicht sagen, welche Augenfarbe habe ich. Ja? Oder vielleicht auch, welche Klamotten trage ich? Ja, welche Farbe haben sie? Welche Interessen habe ich? Vorlieben, ja? Wie hört sich meine Stimme an? Könntet ihr anhand von dem Schatten alleine nicht sagen. Sondern die ganze Information findet ihr wo? In der Person selbst. Ihr müsstet zu mir kommen, mit mir reden, mich anschauen, wüsstet ihr mehr. Die ganze Fülle findet ihr also nicht im Schatten, sondern in der Person selbst. Und so auch hier im Gesetz und auch den damit verbundenen Opfern. Ja, diese ganzen Opfer, diese ganzen Schlachtopfer, sie sind Schatten, sie weisen auf etwas hin, was größer ist, auf das einzig wahre Opfer, um das sich alles dreht und worin die ganze Fülle enthalten ist. Geschwister, wenn wir das erkennen, wenn wir das sehen, dann treiben einen diese ganzen Schatten und Bilder wohin? Wohin treiben sie einen? Treiben sie einen in die Gesetzlichkeit? So sollte es nicht sein. Sie treiben einen zu Jesus Christus, zu dem Evangelium, zu dem wahren Opfer. William MacDonald, ihr kennt den, viele haben von euch wahrscheinlich seinen Kommentar zu Hause. Er hat einmal gesagt, wenn man das Gesetz dem Christus vorzieht, bedeutet dies, dass man das Bild einer Person der Person selbst vorzieht. Versteht ihr? Manchmal komisch, ja, manchmal hängt man so an dem Gesetz und man versteht es vielleicht auch gar nicht und dann hängt man eher an diesem Bild. Aber man versteht gar nicht, dass diese Bilder auf das Wahre hin zeigen. Sagt, nee, ich will nicht zum Wahren, ich will lieber da bleiben, im Dunkeln. Oder was heißt im Dunkeln, aber bei den Bildern. Wenn man so die Pharisäer zur Zeit Jesu beobachtet und sieht, sie hatten auch das Alte Testament, sie hatten die Tora, sie hatten die ganzen Gebote. Ja? Und Jesus sagt, diese Schriften, sie zeugen doch von mir, sie zeigen doch auf mich. Erkennt ihr das nicht? Und sie waren so verstrickt in diesen ganzen Geboten, in diesen ganzen Gesetzen, ja, in diesen ganzen Schatten und Bildern, die ja gut sind. Aber sie blieben gesetzlich und sie haben den Christus nicht gesehen. Deswegen haben sie ihn auch gekreuzigt und verspottet. Dabei zeigen diese ganzen Gebote doch gerade auf den, der dann leibhaftig vor ihnen stand. Sagte, ich bin doch derjenige, der das Gesetz erfüllt. In mir kommt alles zur Erfüllung. Kommt doch zu mir. In braucht nicht nachschlagen, aber in Römer Kapitel 3, da heißt es, jetzt aber ist außerhalb vom Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Also wie werde ich gerecht? Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Also bezeugt durch diese 613 Gebote, bezeugt durch das Alte Testament. Wie kriege ich Gottes Gerechtigkeit? Wie kann ich vor ihm bestehen? Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an wen? An Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Das wird von Anfang an im Alten Testament proklamiert. Das Evangelium. Es gibt es nicht erst seit Matthäus, es gibt es seit 1. Mose. Das wurde proklamiert die ganze Zeit. Der Gerechte wird aus Glauben leben. An wen? An den Kommenden, an das wahre Opfer, an den Messias, an den Gesalbten, an den Christus. Geschwister, es ist für mich sehr befreiend, auch so das Alte Testament zu lesen. Sonst lese ich es, ich lese diese Gesetze, 3. Mose, 4. Mose, und ich kann nicht so viel damit anfangen. Manches ist vielleicht interessant, unterhaltsam, manches ist langweilig. Soll das mich zu einem Gesetzesregelkatalog antreiben? Nein, wenn ich Jesus Christus darin sehe, insbesondere jetzt auch, ja, in den ganzen Opfern, dann kriegt es für mich eine unglaubliche Kostbarkeit. Und ich lese das Alte Testament gerne und leidenschaftlich. Es ist kein Vorhang mehr, der ist aufgemacht. Und ich merke, Gott hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen in der ganzen alttestamentlichen Zeit, um für seinen Sohn vorzubereiten. Gott hat sich sehr viel Mühe gemacht. Deswegen finden wir das auch im Gesetz. Das ist nicht losgelöst vom Evangelium. Wo waren wir jetzt? Genau, weil diese ganzen Opfer und weil das Gesetz nur eine, ich sage, eine Schattenfunktion hat, ja, Abbilder sind, sind sie auch nicht in der Lage, Sünden eines Menschen wegzunehmen, endgültig zu beseitigen, das Gewissen zu reinigen, uns vollkommen zu machen, wie wir es hier in Vers 2 gelesen haben. Ja? Da heißt es, denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst ausübenden einmal gereinigt kein Gewissen von Sünden mehr gehabt hätten. Es wird doch reichen, einmal das Tieropfer, genug. Warum immer wieder, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich? Wieso das die ganze Zeit? Wird doch einmal reichen. Das zeigt ja schon, dass die Opfer nicht in der Lage waren, die Sünden wegzunehmen, dich zu reinigen. Es ging nicht. Vers 1 heißt es, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen. Also was haben sie für eine Funktion? Wozu dann die ganzen Tieropfer? Wozu diese ganzen Opferungen? Schaut mal her in Vers 3. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Diese Opfer haben eine Erinnerungsfunktion. Sie sollten damals auch dem Volk Israel aufzeigen, dass sie Sünder sind. Und dass für ihre Sünden täglich etwas sterben muss. Stellvertretend für sie. Was? Opfer, Tieropfer, Stiere, Lämmer, Tauben. Das führt es nochmal vor Augen. Ich sündige und dafür muss etwas sterben. Denn Gott sagt, der Sündelohn ist der Tod. Ja, in dem Fall, habe ich gerade gesagt, mussten Tiere stellvertretend sterben. Aber da diese Tiere ja als Abbilder und Schatten dienten, waren sie aus sich heraus nicht fähig zu vergeben. Schaut mal her in Vers 4. Denn unmöglich, das muss man so richtig betonen, unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Schaut mal her hier in Vers 11 ähnlich. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Geschwister, also wir sehen, Tieropfer waren nie dazu gedacht, Sünden zu beseitigen. Sie sollten daran erinnern, du bist weiterhin ein Sünder. Für dich muss weiterhin etwas sterben. Und ich denke auch, damit verbunden, weckten diese ständigen Opferungen, diese ständig, was sich wiederholt und wiederholt, sie weckten in einem auch die Sehnsucht. Wann kommt denn endlich das wahre Opfer, das endgültig Sünden beseitigt und wegnimmt und nicht nur daran erinnert? Versteht ihr, da wird eine Sehnsucht wach. Wann kommt das? Wann kommt das perfekte Lamm? Wann kommt derjenige, der wirklich bezahlt und wegnimmt? Was sagt Johannes der Täufer, als er Jesus sieht. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Geschwister, die Opfer im Alten Testament, sie konnten für eine gewisse Zeit Sünden bedecken. Das heißt aber nicht beseitigen, nicht wegnehmen, nicht, wie es in der Bildersprache heißt, ins weite, weite Meer hinauswerfen. Ja. Wenn wir lesen, dass Menschen zum Beispiel im Alten Testament vergeben wurde, dann immer nur auf einer einzigen Grundlage. Diese Grundlage ist Golgatha. Es ist immer das Kreuz. Geschwister, es gibt keinen anderen Ort, wo Sünden bezahlt werden, wo unsere Schuld endgültig beseitigt wird. Es gibt keinen anderen Ort. Nur das Opfer Jesu. Außerhalb gibt es keine Vergebung. Wenn einer aus dem Alten Testament also ein Opfer darbrachte, ein Tieropfer, im Glauben, dass Gott dafür sorgen wird, er wird jemanden schicken, er wird jemanden kommen lassen, er wird seine Verheißung erfüllen, die Sünden endgültig zu beseitigen. Wenn ich das im Glauben angenommen habe, wenn ich das im Glauben auch vollzogen habe, diese Opfer, dann sieht Gott auf dieses Tieropfer als ein Bild, als ein Symbol, als Vorausschattung und schaut zur gleichen Zeit auf Golgatha, auf den Sohn und vergibt. Geschwister, es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen. Es gibt keinen anderen Ort, wo Vergebung möglich ist. Nur das Lamm ermöglicht das perfekte, einmalige Opfer. Ist das gut? Schön, oder? Ja, Geschwister, das ist schön. Braucht eure Lächeln nicht zu verbergen. Das ist herrlich, wenn man das verstanden hat. Manchmal dachte ich immer so, nee, das gilt nur für die Neutestamenter, wir schauen ja auf Jesus zurück. Nein, nein, auch die im Alten Testament. Vorausschauend auf den Messias, vorausschauend, dass Gott etwas bereiten wird, was endgültig tilgt, bezahlt. Und dann sagt er in Vers 5, warum? Was meint er jetzt damit? Warum denn? Weil diese ganzen Tieropfer, diese Stiere, diese Böcke, weil die nicht in der Lage sind oder in der Lage waren, Sünden wegzunehmen, spricht der, der in die Welt kommt. Wer kommt in die Welt oder wer ist in die Welt gekommen? Es ist Jesus. Johannes 1, das Wort wurde Fleisch. Jetzt kam der, auf den das ganze Gesetz mit all den Opferungen hinwies, der die Erfüllung des Gesetzes selbst ist, das Lamm, das wahre Opfer. Das schon vor Grundlegung der Welt, war die Welt noch nicht geschaffen, schon zur Schlachtung bestimmt war. Er wird kommen, er wird Erlösung schaffen. Und dann spricht er, was spricht er? Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Wie ist das zu verstehen? Wie meint er das jetzt? Warum hatte Gott kein Wohlgefallen an den Opfern? Ich meine, er hat es doch im Gesetz vorgegeben im Alten Testament. Warum hat er kein Wohlgefallen? Und mir sind zwei Gründe eingefallen. Es können vielleicht auch mehrere sein, aber ich denke, es sind zwei Hauptgründe. Zum einen lesen wir in der Schrift, dass die Opfer, die Tieropfer, die Gott dargebracht wurden, vom Volk Israel, dass sie in einer falschen Haltung dargebracht wurden. Nicht mit aufrichtigem Herzen, sondern einfach, weil es ein schon kalt eingeführtes Ritual war, man macht es halt, Religiosität, Gesetzlichkeit, so wurde es vorgegeben. Ja, sie taten es Also nicht mit aufrichtigem Herzen, nicht in diesem Gehorsam, ja. Nicht im Glauben. Schaut mal her, ich will euch hier eine Stelle zeigen. Ich mache hier kurz den hier rein. Schlagt mal auf mit mir das Alte Testament Jesaja. Das ist eine knallharte Stelle. Jesaja Kapitel 1. Jesaja Kapitel 1. Hier. Schaut mal, was Gott darüber sagt, über die Opfer, die dargebracht wurden vom Volk Israel. Schaut mal, was er sagt. Es sind so knallharte Worte. Er sagt hier, Vers 10, zum Volk Israel. Hört das Wort des Herrn, Vorsteher von Sodom. Horcht auf das Gesetz unseres Gottes, Volk von Gomorra. Das ist hart. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr? Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von Stieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat dies von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt keine wertlose Opfergabe mehr. Räucherwerk ist mir ein Gräuel, Neumond und Sabbat, das Berufen von Versammlungen, Frevel und Festversammlung kann ich nicht ertragen. Eure Neumonde und eure Festzeiten hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden, ich bin des Tragens müde. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Selbst wenn ihr das Gebet vermehrt, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Und stattdessen, was sollen sie machen? Wascht euch, reinigt euch, schafft mir die Schlechtigkeit eurer Handlungen aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, leitet den Bedrückten, verschafft Recht der Weise, führt die Rechtssache der Witwe. Also warum, hier sehen wir, warum konnte Gott diese ganzen Opfer, die er vorgegeben hat, er konnte sie nicht ertragen. Sie haben ihm nicht wohlgefallen. Warum? Falsche Haltung, Bosheit, unbußfertiges Herz, Blut an den Händen. Gott sagt, so braucht ihr mir die Opfer nicht bringen. Das ist heuchlerisch. Das ist, denke ich, ein Grund, warum Gott sagt, mir haben diese Opfer nicht gefallen. Aber ich denke, hier aus dem Kontext in Hebräer, da schwingt was anderes mit. Ich will euch das sagen. Ich denke, dass Gott kein Wohlgefallen an diesen Tieropfern hatte, weil diese ganzen Tieropfer, ich habe es vorhin schon gesagt, sie sind unzureichend. Dadurch gewannen die Menschen keine Vergebung ihrer Sünden. Keine Versöhnung mit Gott. Sie wurden nur eine bestimmte Zeit gegeben, um auf das Größere, um auf Jesus hinzuweisen. Ja. Einfach weil sie Schatten und Bilder schon sind, zeigt es, es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Und darum, wie es in Vers 5 heißt, hat Gott der Vater seinen Sohn auf die Erde gesandt, ihn gezeugt durch den Heiligen Geist, ihm einen Leib bereitet, wie es hier heißt, ja, ihn einen Leib bereitet, um diesen Leib, was, mit welchem Ziel, zu opfern. Das ist das Opfer, was Gott wohlgefällt. Das andere reichte nicht aus. Es konnte in gewisser Weise bedecken, aber nur bis zum Kommen Christi hin. Deswegen wurde Jesus ein Leib bereitet. Heißt es auch in Vers 10, durch diesen Willen sind wir geheiligt, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Interessant ist hier, warum hat Gott einen Leib bereitet? Ihn. So steht es ja drin, ja. Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Warum brauchte Jesus einen menschlichen Leib, einen Körper? Nun, zum einen denke ich, ja, er musste Mensch werden. Das wissen wir, er musste Mensch werden, um in der Lage zu sein, was? Zu sterben, sein Leben zu geben. Er musste sterblich werden. Denn ohne Menschwerdung konnte er sein Blut nicht vergießen. Und ohne Blutvergießung keine Vergebung. Aber warum noch? Zum einen musste Mensch werden, zum anderen, schaut mal in 3. Mose Kapitel 16, hat mich auch sehr daran erinnert, auch wieder als ein Bild, als ein Symbol, sehr schön, sehr klar. 3. Mose 16, ich lese euch nur zwei Verse vor, ab Vers 21, da geht es um diesen Versöhnungstag, der ist einmal im Jahr, Yom Kippur, ja, wo der Hohepriester in das Allerheiligste geht. Schaut mal her, wie es da heißt. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockes und bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach all ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Bock all ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land, und er schicke den Bock fort in die Wüste. Geschwister, also ich, ist das nicht ein krasses Bild? Das ist der Sündenbock hier, Azazel, so nennt man ihn. Aber es gibt einen besseren Azazel, einen wahren, besseren Sündenbock, auf den alle Ungerechtigkeiten aufgetragen wurden und der ans Holz ging, der für uns in die Wüste ging, in die Einöde, in die Gottverlassenheit, in die Menschenverlassenheit, ganz alleine. Ihr braucht diese Stellen nicht nachschlagen, aber schaut her, welche schönen Parallelen da sind. In Jesaja, wir kennen es, 53, doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet und um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 1. Petrus 2 sagt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Warum wurde Jesus ein Leib bereitet? Damit er sterben konnte? Ja. Warum noch? Damit auf diesen Leib all das, was du begangen hast, was ihr begangen habt, was ich begangen habe, all diese Ungerechtigkeiten, auf ihn geladen wurden und er trug sie. Das war damals bei dem Azazel, da war es was? Symbolisch. Bei Christus war es wirklich. Hat Christus unsere Schuld bezahlt? Hat er sie tatsächlich bezahlt vor 2000 Jahren? Das war eine tatsächliche Sühnung. Er hat bezahlt alle Sünden von denen im Alten Testament, vom Abraham, David, den Propheten, all den Gläubigen, vom Neuen Testament, von uns. Alles lag auf diesem Hügel, auf diesem Leib, an diesem Holz. Gott sei Dank, nicht wahr? Zum Glück hat Gott alles auf ihn geladen. Überleg mal, er hätte deine Schuld einfach bei dir belassen. Du hättest sie weiter tragen müssen. So gehen die meisten Menschen dann hier von dieser Welt. Dann stehen sie vor Gott ohne Gold, ohne Erfolg, ohne Karriere. Kann man nicht mitnehmen ins Grab, sondern man steht vor ihm bloß, nackt und beladen mit der ganzen Schuld, beladen mit dieser Schuld. Und was blüht diesen Personen? Nicht, weil Gott ein böser Gott ist, sondern weil er ein Gerechter ist, wird er zornig. Er wird zornig. Und dann ist keine Gnade mehr. Geschwister, deswegen so dankbar, so gut, oder? Jesus hat unsere Sünden getragen. Wie oft haben wir das gehört? Und ich hoffe, es lässt euch bis heute nicht kalt. Es endet manchmal ja in diesen Floskeln. Nur Jesus ist doch für dich am Kreuz gestorben. Nur er hat doch deine Sünden getragen. Nein, 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 so darfst du das nicht sagen. Jesus hat deine Ungerechtigkeiten auf sich geladen, auf diesen Leib. Und er hat bezahlt, endgültig. Lasst uns weitermachen, Verse 7. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht vor mir geschrieben. Oh, Jesus, danke, ja. Siehe, ich komme. Gut, dass du gekommen bist. Er sagt, ich komme. Überleg mir, er würde sagen, ich komme nicht. Nein, bitte nicht. Komm bitte, komm. Okay, ich komme. Oh, danke, Herr, dass du gekommen bist, ja. So sehr hat Gott die Welt gegeben, dass er seinen Sohn gesandt hat. Oh, er ist gekommen. Er ist gekommen, so gut. Also mir verleiht es so eine Erleichterung. Es ist wie, es würden 10 Hinkelsteine von meinem Herzen fallen. Ja? So gut. Ich gehe irgendwie immer zu weit raus. Wo waren wir jetzt? Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht vor mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Um den Willen Gottes zu erfüllen. Deswegen ist Christus gekommen. Ja, also er wird durch den Heiligen Geist gezeugt, er wird Mensch. Und was ist seine Aufgabe, was tut er? Den Willen Gottes. Wir sehen das, Jesus sagt es ganz oft im Johannesevangelium, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Er sagt in Johannes 6, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus kam, um den Willen des Vaters zu tun. Was genau war der Wille hier? Was ist der Wille des Vaters? Wenn wir hier im Kontext bleiben, dann können wir hier diesen Willen herausfinden, erschließen. Schaut mal her, Verse 8 bis 9. Während er vorher sagt, also er wiederholt in ähnlicher Weise das Ganze, während er vorher sagt, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Ja, also sagt es nochmal, welcher Wille? Er nimmt das erste weg, damit er das zweite aufrichte. Was meint er jetzt hier mit diesem Willen? Ich denke, er will hier in diesem Abschnitt ganz klar machen, dass der alte Bund am Sinai, dieser Gesetzesbund, mit den ganzen Geboten, mit den ganzen Opfergeboten, er war nur vorübergehend, diese Opfer waren unzureichend und konnten Gott nicht zufriedenstellen. Das war das Erste. Er sagt hier, das war das Erste. Ja? Er nimmt das Erste weg. Aber jetzt kommt der, auf den alles hingezeigt hat, ja, die Erfüllung der Christus, und führt diesen Willen aus, um das Zweite aufzurichten. Was ist das Zweite? Geschwister, der bessere Bund. Was war der Wille des Vaters? Mein Sohn, ich schicke dich hier auf die Erde, richte den besseren, weitaus besseren Bund auf. Den neuen Bund. Schaut mal her, Hebräer Kapitel 8. Da geht es nochmal deutlich hervor, Hebräer Kapitel 8, ab Vers 7. Also achtet mal auf diese Worte, erste und zweite, erste und zweite. Ja? Denn wenn jener erste Bund untadelig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten. Denn tadeln spricht er zu ihnen, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen. Nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe. werde ich sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Und sie werden nicht jeder seinen Mitbürger und jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünde und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Jetzt schaut, was er zum Schluss sagt, Vers 13. Indem er sagt, einen neuen hat er den ersten alt gemacht. Was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe. Christo, hören wir das raus wieder, ja? Alt, neu, altes vergangen. Neu ist jetzt errichtet worden. Das war der Wille des Vaters. Den neuen Bund. Geschwister, gehören wir dazu? Hat Jesus auch mit uns den Bund geschlossen? Den Bund im Blut? Ja! Und ich denke, das ist das, was dahinter steckt, dass Christus gekommen ist, den Willen Gottes zu tun. Ja? Neuen Bund. Und wo war der neue Bund? Am Kreuz, auf Golgatha. Dort wurde Blut vergossen. Und das bringt uns auch zu Vers 10, wo es heißt, durch diesen Willen, durch diesen Willen sind wir geheiligt, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Geschwister, in diesem Willen, dass der Sohn geopfert wurde am Kreuz, uns eine ewige Erlösung geschafft hat, den neuen Bund errichtet hat, ja, sind wir, so sagt er hier, geheiligt. Dieses Opfer hat gereicht. Das heißt hier, dass ein für alle Mal geschehen ist. Ja? Ein für alle Mal, nicht wie wir es vorher gelesen haben, jedes Jahr ununterbrochen, immer wieder wiederholend. Einmal, ein für alle Mal, das perfekte Opfer. Sünden wurden endgültig beseitigt. Und jetzt sagt er, sind wir für Gott dadurch was? Geheiligt. Dieses Wort, Hagiazo, so heißt es hier im Griechischen, das bezieht sich nicht so sehr, ihr kennt das mit dem Heiligungsprozess, ja? Wir leben in Heiligung. Immer Christusähnlicher, ja, immer Christusähnlicher. Das ist nicht so sehr damit gemeint, sondern es bezieht sich auf einen Zustand. Durch den Glauben an Christus bist du geheiligt. Das heißt, du bist jetzt abgesondert. Du lebst jetzt ein Leben für Gott, nicht mehr für die Welt. Davor nur für die Welt, für mich. Ich bin King, ich bin derjenige. Danach geheiligt, abgesondert für einen besonderen Zweck. Welchen? Für Gott. Für Christus, für ihn. Dazu seid ihr bestimmt. Ich möchte abschließen mit diesem Vers, den Paulus auch in 1. Korinther 6 sagt, die Verse 9 bis 11. Verse sind's. Da sagt er, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Irrt euch nicht. Und dann sagt er sehr harte Worte. Er sagt, weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, Knabenschänder, noch Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solches sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt. Gleiches Wort. Ihr seid geheiligt. Ihr seid abgesondert. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Bruder, lieber Bruder, liebe Schwester, ich hoffe, du kannst darin ruhen, in diesem besseren Opfer, weitaus Besseres. Und ich denke, wir wollen heute auch im Abendmahl das bezeugen, nicht wahr? Wenn wir das Abendmahl einnehmen, an was denken wir? An das bessere Opfer, an Christus, der seinen Leib, der ihm bereitet wurde, gegeben hat. Deswegen nehmen wir das Brot. Und der sein Leben, das heißt, das Blut ist geflossen, ja, gegeben hat, daran denken wir und wollen es schätzen, jeden Tag aufs Neue, nicht wahr? Amen. Ich würde noch zum Abschluss beten, lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus, wir möchten dir wirklich Danke sagen, Herr, dass du gesagt hast, ich komme, du kommst auf diese Erde. Der Vater hat dich geschickt. Jesus, du hast nicht Nein gesagt, du hast gesagt, ich will, ich liebe meinen Vater und ich will tun, was er will. Und du bist runtergegangen. Herr, du hattest so viel Herrlichkeit, du hattest alles. Und du bist trotzdem gekommen, trotzdem mehr auf diese Erde. Herr, und kein Tieropfer, egal was, auch keine Speiseopfer, kein Friedensopfer, nichts kann dich ersetzen. Alles zeigt er auf dich hin. Und dann bist du gekommen, Herr. Und du hast dieses Opfer vollbracht und deinen Leib gegeben. Und dein Blut ist geflossen, Herr. Und unsere ganze Schuld, Berge, Gebirge an Sünde wurden auf dich geladen, Herr. Diese schwere Last, keiner kann sie nachvollziehen. Aber es ist Realität, es ist passiert, Herr. Und wir sind auch heute die Frucht, Herr, deines Werkes. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du unsere Schuld bezahlt hast, dass du auch meine Schuld persönlich bezahlt hast, Herr. So viel, Herr, ich könnte es nicht gerade biegen durch das Gesetz, überhaupt nicht. Ich danke dir dafür, Jesus. Wir wollen daran gedenken im Abendmahl und dich hochpreisen. Amen.